ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Barbara Schmidt. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wir haben gesagt, wir duzen uns. Wir sind uns bei einer Veranstaltung nämlich schon mal begegnet. Du erforscht die Wirkung von Hypnose und hast im Fach Medizinische Psychologie am Uniklinikum Jena deinen Doktor gemacht. Hast inzwischen eine eigene Hypnosepraxis in München. Und bei Hypnose denken so viele Menschen erstmal irgendwie an Hokuspokus, Owei und Kontrollverlust und all das, was damit irgendwie zusammenhängt. Wie würdest du denn das Thema Hypnose beschreiben?
Erstmal, ich habe habilitiert, nicht promoviert. Also ich habe auch promoviert davor.
Um das erstmal zu korrigieren, jawohl.
Genau. Was war jetzt nochmal die Frage?
Die Frage ist, wie du Hypnose beschreiben würdest. Weil so viele Leute irgendwie damit denken, hat mit Kontrollverlust zu tun. Oder es gibt so große Shows, da fällt dann einer um plötzlich. Wie verhält es sich wirklich?
Ja, also ich muss sagen, ich war ja, als ich angefangen habe mit Hypnose, genauso skeptisch wie viele jetzt vielleicht, die jetzt gerade zuhören und so, Hypnose, Showhypnose ist irgendwie komisch. Das hat ja auch eher eben so was Negatives oder Angstbehaftetes. Und das war auch meine Einstellung, bis ich dann eben gesehen habe, was das einfach für Potenzial hat. Und man muss halt sagen, es ist einfach ein scharfes Schwert, was in beide Richtungen funktioniert. Ich kann natürlich auch Show machen damit. Das ist auch nicht gespielt. Das ist schon was Wirkliches. Also das ist nicht Fake oder so, wie manche vielleicht glauben. Es ist nicht eine besonders schöne Art, in Hypnose zu gehen. Es hat sehr was Übergriffiges auch. Und was ich halt mache, ist Hypnose auf eine therapeutische Art zu nutzen. Und das hat ein Riesenpotenzial und einfach... Da geht es gar nicht darum, Kontrolle zu verlieren, sondern sie wieder zu gewinnen. Weil ich habe ja keine Kontrolle, wenn ich Angst habe, wenn ich in verschiedenen Zuständen bin, die ich nicht kontrollieren kann. Und die lerne ich wieder zu kontrollieren mit Hypnose.
Dann passt dir dieses allgemeine Bild, was es von Hypnose gibt, wahrscheinlich so gar nicht in den Kram, oder?
Ja, ich nehme, was ich kriege so. Also ich ehrlich gesagt, mir passieren eher positive Dinge. Also niemand hat keine Emotionen. Also alle haben irgendeine Assoziation, als kann ich alles nutzen. Auch Angst kann ich nutzen. Sage ich, ja, das heißt, sie glauben, dass es wirkt. Das kann ich ja, ist ja alles super. Also ich würde nie sagen, ist falsch, was sie glauben, sondern lassen sie sich auf das Experiment ein. Und das ist ja, was sie wollen, weil alle sind neugierig und...
Nur, dass die Leute dann umfallen auf der Bühne und so, das ist dann halt wirklich dieser Show-Effekt. Ob man das wirklich will oder nicht, ist die Frage. Es finden sich komischerweise immer wieder Freiwillige für sowas.
Naja, es gibt natürlich so eine Theorie, so ein bisschen so wie, wenn Jugendliche das erste Mal Alkohol trinken und denken so, oh mein Gott, was werde ich alles erleben? Und das könnte sogar mit alkoholfreiem Bier sozusagen oder was auch immer, könnte das schon passieren, weil die sich so ein Bild schon gemacht haben. Was werde ich erleben? Wie krass wird sich das anfühlen? Und genauso ähnlich ist es halt auf der Bühne bei der Showhypnose. Ich gehe ja da schon hin, weil ich Interesse habe. Dann wählt er mich aus, weil ich hochsuggestibel bin. Da haben die so ihre Kniffe. Und dann bin ich auf der Bühne und dann wird's funktionieren. Also da kann ich dann alles machen.
Du sagst jetzt gerade, weil da jemand hochsuggestibel ist. Also es funktioniert nicht bei allen?
Naja, also ich würde sagen, es funktioniert bei allen. Es gibt eine Normalverteilung. Die habe ich auch immer gefunden in meinen Studien. Also wenn man so ein... Der heißt Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility, den gibt es seit 63 und der ist sozusagen gemacht, um diese Normalverteilung zu finden. Also es gibt Leute, die sind niedrig suggestibel, viele, die sind mittel und wenige, die sind hoch suggestibel. Aber wenn ich die in meiner echten Sitzung habe, ist es egal. Die wissen nicht, in welcher Gruppe sie sind. Sie haben keine Unterschiede. Also man kann wirklich keine messen in meinen Studien, auch zwischen den Gruppen. So. Das heißt also, nur bei Schmerz, da habe ich einen Effekt gefunden. Bei Schmerz sollte man hochsuggestibel sein.
Was passiert denn im Körper bei der Hypnose?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, werde ich auch immer wieder gefragt. Und ich soll auch immer wieder ein Gehirnareal genau einkreisen, wo das ist. Aber das ist einfach so ein ganzheitliches Phänomen. Ich denke halt, das ist eine Spielart unseres Bewusstseins, die wir halt viel zu wenig nutzen. Was aber jeder kann, jedes Kind, jedes Lebewesen kann das, ja. Es gibt sogar Tiere, die, also ich weiß nicht, was sie genau fühlen, kann man nicht genau fragen, aber es ist einfach eine tolle, auch wenn sie einschlafen zum Beispiel, da kommen sie auch in so einen Zustand, wo alles so ein bisschen wirr ist, die Gedanken so ein bisschen fantasievoller und so weiter. Oder wenn sie im Kino sitzen, sich voll darauf konzentrieren. Oder eben auch Höchstleistungen bei Spitzensportlern, die dann sagen, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Irgendwie bin ich da runtergekommen. Es war einfach so, hat sich ganz einfach und natürlich angefühlt.
Du musst gar nicht in so einen bestimmten Zustand geraten und bist trotzdem hypnotisiert?
Oder? Es ist eine natürliche Trance. Also eine Trance ist ein natürlicher Zustand, der immer auftreten kann. Und Hypnose ist ein herbeigeführter Trance-Zustand.
Kommen schon die ersten Fragen von den SW1-Hörerinnen und Hörern rein. Aus Feilingen schreibt uns gerade Jan Winter zum Thema Hypnose. Barbara Schmidt ist bei uns im Leute-Studio. Und er sagt, unser Nachbar betreibt eine Pumpe für sein Schwimmbad im Garten. Die Pumpe empfinden wir sehr laut und wir können nachts nicht mehr erholen. Wir können uns nicht mehr erholen. Gibt es Möglichkeiten, über Hypnose das Brummen einigermaßen auszublenden und wieder besser einschlafen zu können. Oft ist die Konzentration stark auf das Geräusch fixiert und man nimmt das Störgeräusch umso mehr wahr. Was kannst du da sagen?
Ja, super interessant, dass diese Frage kommt, weil ich habe genau eine Studie gemacht dazu.
Wie passend,
zwar, ja. Zwar also mein erstes Hypnoseprojekt bestand aus drei Teilen. Nichts mehr sehen, nichts mehr fühlen, also kein Schmerz und nichts mehr hören. So, und jetzt geht es natürlich um nichts mehr hören. Mhm. Also das Ganze mit EEG, also du misst quasi die Gehirnaktivität, während das alles passiert. Und da wissen wir halt sehr genau, was passiert, wenn ich einen Ton höre. Das ist so ein Paradigma, was auch schon seit ganz, ganz langer Zeit, also fast 100 Jahre wird das schon untersucht. Also man hat quasi eine Abfolge von Tönen. Das geht ungefähr so düt, 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 düt. Und auf diesen hohen Ton bist du einfach...
Der nervt.
Auf den sollst du halt achten. Ach so, auf den sollst du zum Beispiel eine Taste drücken. Mhm. Und das ist sozusagen deine Aufgabe. Und im Gehirn sieht man auf diesen hohen Ton einfach einen extremen Ausschlag. So. Ja. Und das haben wir getestet. Und ich habe einfach gesagt, in Hypnose, stell dir Oropax vor. Stell dir vor, dass du einfach nichts hörst. Und diese Töne nicht mehr hörst. Witzigerweise haben die ja meine Stimme noch gehört. Mhm. Das hat sie überhaupt nicht gestört. Und man hat wirklich im Gehirn gesehen, dass diese Reize nicht mehr ankommen. Ha. Also das ist so faszinierend auch für mich gewesen. Also die kommen schon an, aber die werden nicht weiterverarbeitet. Ja. Und dieser, wo ich gesagt habe, dieser Peak für diesen hohen Ton, der ist einfach weg gewesen.
Wird ausgeblendet.
Ja, und das ist so ein großer Effekt. Ich habe ja vorher schon ganz viel EEG-Studien gemacht, also Gehirnaktivität in anderen Bereichen gemessen. Und die Effekte waren viel, viel, viel kleiner als hier.
Was empfiehlst du Jan also?
Ja, also das ist natürlich jetzt eine besondere Konstellation, weil vielleicht nervt ihn auch dieser Nachbar. Das kann natürlich auch sein, dass er, warum hat er jetzt da diese Wärmepumpe? Vielleicht auch, ich hätte auch gern ein Schwimmbad. Ich weiß ja nicht, was alles für Gedanken da sind. Mhm. Also erstmal würde ich raten, das ganze Geräusch nicht mehr so negativ zu konnotieren, weil das ist ja eigentlich, was mich nervt. Irgendwie nervt mich eigentlich die Konstellation, dass das nachts laut ist, dass der Nachbar da jetzt irgendwie so ein Luxusding in seinem Garten hat oder weiß ich nicht. Also nur Vermutungen. Ja. Dass man da so ein bisschen schaut, hey, jedem das Seine und so weiter. Und dann natürlich zu sagen, genau, was könnte es denn in meiner Vorstellung sein? Also weiß ich nicht. Beim Zahnarzt zum Beispiel sage ich manchmal beim Bohren, das könnte so sein, wenn du Motorrad fährst und niu, niu, oder so ein Flugzeug oder sowas. Ja. Ja, also dass du einfach sagst, was sind denn Geräusche, die ich mag, die so ähnlich sind?
Ja.
Dass ich mir die eher vorstelle. Mhm. Und dann, also das wäre natürlich jetzt eher so eine Umbewertung.
Ja.
Und dann das, was ich ja gemacht habe, war tatsächlich das Ausblenden durch diese Vorstellung der Oropax. Was natürlich auch theoretisch geht, aber man muss halt sagen, in meiner Studie waren die in Hypnose und er will ja jetzt nicht, also ich müsste ja quasi die Person die ganze Zeit in Hypnose halten.
Ja, jede Nacht, damit das Brummen nicht zu hören ist.
Ich meine, ja, man kann natürlich, also es geht wahrscheinlich ums Einschlafen, sobald man schläft, ist es wahrscheinlich auch okay.
Ja, also was rauszuhören ist, ein Geräusch, was erstmal negativ verbunden wird, positiv umzuwandeln.
Das wäre, glaube ich, mein erster Schritt.
Der erste Schritt, genau. Und ansonsten, wenn das nicht funktioniert, dann vielleicht doch mal versuchen, in so eine Art Trance zu kommen, um etwas dann wirklich auszublenden. Mhm. Wie kann Jan da vorgehen?
Ja, also da gibt es verschiedene Techniken. Also ich empfehle ehrlich gesagt immer eine echte, sozusagen eine angeleitete Form zuerst zu erleben, weil das ist einfach so ein anderer Zustand, den kannst du dir vielleicht jetzt gar nicht noch vorstellen, dass du den überhaupt erreichen kannst. Also oft ist es wie so ein, ach so fühlt sich das an. Und dann ist es relativ leicht, da wieder reinzukommen. Also wenn ich zum Beispiel Therapie mache, ich lasse sie das auch immer aufnehmen, also diese Therapiesitzung auf dem Smartphone, sodass sie das auch wieder anhören können. Ja. Das heißt, du kommst wieder genau in den gleichen Zustand, könntest dich natürlich auch einfach dran erinnern, wie hat sich das angefühlt. Aber ohne das jemals erlebt zu haben, ist es, glaube ich, eher schwierig. Also ganz ohne Anleitung.
Die Sorge, die viele haben, ist ja, wie komme ich dann wieder raus aus diesem Zustand der Hypnose? Wie mache ich das dann?
Ja, witzigerweise, es gibt ja zum Beispiel autogenes Training. Das kommt aus der Hypnose. Und da sind die ja sehr angeleitet, wie komme ich rein, wie komme ich raus? Und man wird auch nicht ewig in der Hypnose bleiben, wenn einen keiner hält, sozusagen. Also ich muss schon was dafür tun, sozusagen da drin zu bleiben, sonst würde ich so raus fluktuieren.
Ja.
Und auch wenn man das vorm Schlafengehen macht, würde man einfach schlafen und dann aufwachen, ganz normal. Also es gibt keinen, der nicht mehr aufgewacht ist. So
viele Fragen kommen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Nehmen wir uns gleich einige vor. Aus Wernau schreibt uns zum Beispiel Frank. Hab eine Frage an den heutigen Studiogast. Meine Frau ist leider mit 56 vor 2 Jahren an Demenz erkrankt. Frontotemporale Demenz. Unter anderem ist auch hier das Sprachzentrum gestört. Meine Frage, kann man mit Hypnose gegen den Verlauf einer Demenz entgegenwirken, sie positiv verlangsamen?
Ja, das ist eine super interessante Frage. Auch eine, die mich sehr beschäftigt, auch aktuell, weil ich gerade mich beschäftige mit dem sogenannten Delir-Syndrom. Also das heißt, wenn man in der Intensivstation ist, gerade operiert wurde und dann so eine ganz große Angst auch hat. Also man kennt sich nicht aus, ich weiß gar nicht, wer bin ich eigentlich, was ist hier los, wieso liege ich hier? Man hat keine Erinnerung, es ist eine ganz, ganz hohe Angst und ja, also so, es gibt ja auch Leute, die sich dann alles rausreißen und losrennen, so ich will hier weg, ja. So was passiert mir hier? Mhm. Und Leute, die in diesem Zustand sind, entwickeln sehr häufig auch eine Demenz. Und das ist sozusagen das sozusagen kontrollierte Setting, das wir kennen, wo eben so eine Angst, so eine Demenz auch bedingen kann. Und wir denken halt, man kann da sehr gut zum Beispiel mit Hypnose vorbeugen, dass es nicht passiert. Jetzt hat die Frau natürlich schon eine Demenz entwickelt, auch nicht aufgrund von einer Intensivbehandlung. Aber ja. Also was ich denke, ist es immer wichtig, sozusagen an das eigene Selbst zu erinnern. Also zum Beispiel sprechen Sie mit ihr und sagen Sie ihr, was Sie zusammen erlebt haben, welche sozusagen wirklich tief sie ausmachenden Bereiche noch sie haben wollen und sie gerne sozusagen wieder aktivieren wollen. Das heißt also, es gibt ja auch zum Beispiel Musik oder Gegenstände, die sie kennt oder Dinge, die ihr wieder Dinge hervorholen können. Ja, sogenannte eben Ressourcen auch.
Ja, Musik habe ich mal gehört, habe eine sehr positive Wirkung bei Demenz. Inwiefern lässt sich das dann Musik und Hypnose vielleicht verbinden? Gibt es da Forschungen?
Ja, also ich würde das immer trennen, weil sonst weiß man immer nie, was es war, ob es das oder das war. Ja. Aber natürlich, also zum Beispiel hat ihre Frau ein Lieblingslied oder gibt es ein Lied, wo sie zusammen was erlebt haben, irgendwie zum Beispiel da haben wir unseren Hochzeitswalzer getanzt oder was weiß ich. Mhm. Und den einfach nochmal zusammen anhören, vielleicht auch dazu erzählen, vielleicht auch wirklich auch zu tanzen, ja, also dass man sich bewegt zu der Musik. Da gibt es ja auch so ganz tolle Videos auch von Leuten, die auf einmal aufwachen aus ihrer Demenz und dann das irgendwie nochmal erleben und auch sich dazu bewegen und man merkt so, jetzt da kommt gerade was an, so das ist ein ganz tolles Erlebnis.
Ja, und diese Forschung, ob man etwas positiv verlangsamen kann, die gibt es noch nicht.
Nee, also da ist leider halt, also bei Demenz ist halt wirklich gerade frontotemporale Demenz ist noch nicht so gut erforscht, also eine Kollegin von mir, auch Freundin von mir, die Sarah Straub, die macht da auch Forschung an der Uniklinik Ulm, aber ja, sie tritt früher auf als die anderen Formen, sie hat andere ja, Symptome.
Ja.
Und wenn wir da was wüssten, wäre natürlich super. Also ich denke, man kann auf jeden Fall also das Wohlbefinden verbessern, was immer gut ist. Mhm. Auch für die Angehörigen, die sind ja sehr belastet. Um da einfach nochmal zu sagen, da ist dieser Mensch noch. Der ist noch da, irgendwo tief drin. Der geht nicht weg.
Dann schreibt uns Heidi Heilig, macht es Sinn, sich online hypnotisieren zu lassen bei Angststörungen und Depressionen?
Ja, also online finde ich immer schwierig, weil also ich mache das ehrlich gesagt nur, wenn es gar nicht anders geht und wenn ich die schon kenne, die Person, weil ich natürlich ganz andere Sachen sehe, wenn die Person vor mir sitzt. Das sind einfach, ich kann sie besser handeln, ich kann besser eingreifen, wenn etwas wäre so. Das kann ich alles nicht, wenn es online ist und das ist ein großer Risikofaktor so. Würde ich nicht machen, wenn es keine Vorerfahrung gibt, keine schon etablierte Verbindung zum Therapeuten.
Hilft es denn bei Angst und Depression?
Also Hypnose hilft auf jeden Fall bei Angst und Depression. Also Angst ist sogar Angst ist wirklich ein Rieseneffekt. Angst und Depression sind sowieso sehr eng miteinander verbunden. Depression, da muss ich halt ein bisschen anders auch nochmal mit Selbstwert arbeiten. Das ist manchmal ein bisschen, dauert ein bisschen länger, hat ein bisschen mehr Arbeit, weil diese Angst ist eher was jetzt da ist und was man, wenn man das sozusagen eine Methode findet, die zu bekämpfen, dann ist das Symptom relativ schnell behoben. Und bei Depressionen ist es eher was Längerfristiges, auch so was sich ins Leben schon so etabliert hat. Man muss quasi neue Verhaltensweisen aufbauen, die sich so eingeschliffen haben.
Ja, und je länger etwas da ist, desto schwieriger geht es wahrscheinlich auch raus aus dem Körper.
Ja, das ist sowieso mein Tipp. Kommen Sie so früh wie möglich. Also sobald Sie auch, wenn man nur sagt, hey, ist zwar ein kleines Problem oder ich habe nur einfach Interesse. Man kann so viel machen. Ich liebe es, wenn echt junge Leute zu mir kommen, weil ich so gut die Weichen stellen kann. Ich merke dann, wenn ich die auch weiter verfolge über ihr weiteres Leben, die trauen sich auf einmal mehr zu. Die treffen mutige Entscheidungen. Und genau sowas brauchen wir in unserer Gesellschaft, dass Leute nicht von Anfang an aus Angst irgendwie nur Sicherheit bevorzugen und nicht sagen, hey, ich traue mir das zu.
Wir sprechen über Hypnose heute Vormittag. Was sie kann, was sie nicht kann. Barbara Schmidt ist bei uns. Und im Leistungssport erforscht du die Wirkung von Hypnose bei Handballern zum Beispiel. Was ist das für ein Projekt?
Ja, das ist ein aktuelles Projekt, wo ich mich sehr freue, dass das zustande gekommen ist. Weil also tatsächlich hat mich ein Handballverein mit relativ jungen Handballspielerinnen in Bad Schwartau angesprochen, die schon so ein bisschen mit Hypnose gearbeitet haben. Dann hieß es, hey, sollen wir das nicht mal auch wissenschaftlich begleiten und evaluieren und so? Und das fand ich halt super, weil ich bin dorthin, habe dann mit den die sind ja teilweise noch minderjährig gewesen, mit ihren Eltern, so ein Infonachmittag. Und dann habe ich so gemerkt, okay, die Eltern müssen raus. Dann habe ich mit denen alleine gesprochen. Es war so schön, einfach zu sehen, wie toll die aufeinander achten. Diese Mädels, die wissen genau, wie geht's der anderen, und wollten zum Beispiel auch Techniken haben, was mache ich, wenn es der anderen nicht gut geht. Und auch so immer das Team, immer Zusammenhalt, ganz, ganz, ganz gesund.
Welchen Anteil hat die Hypnose da drin jetzt?
Genau, also das war ein Projekt, wo sozusagen ich habe die gefragt, was wollt ihr denn haben, und habe darauf basierend die Hypnose entwickelt. Und wir haben das so begleitet, dass wir erstmal so 4 Spiele hatten, bevor ich denen diese Hypnose gegeben habe. Das war eine Audiointervention, das haben die also einfach selber gehört über Kopfhörer. Mhm. Und danach 4 Spiele. Und wir haben halt dann sozusagen den Unterschied gemessen, das war total cool. Weil die sind ruhiger reingegangen, die waren also weniger aufgeregt, also ganz diese ganze Wettkampfangst und so weiter reduziert. Wir haben auch physiologisch gemerkt, dass also die Herzratenvariabilität ist sozusagen höher. Das ist ein gutes Zeichen für Entspannung. Das heißt, wenn du mit einer entspannten Haltung reingehst, ist es einfach ein besseres Spiel. So.
Nur jetzt gibt's ja viele Leistungssportler, die beispielsweise Meditation schon nutzen. Was macht den Unterschied zwischen Hypnose und Meditation aus?
Ja, also Meditation ist schon auch irgendwo ein Zustand, der entspannt ist, der mich irgendwie runterbringt. Aber Hypnose ist quasi nochmal 1000 mehr Möglichkeiten. Ja, also man ist in diesem Zustand und kann alles Mögliche erleben. Also ich kann dem Spitzensportler, ich war ja auch am Olympiastützpunkt im Schwarzwald, und dann haben die zum Beispiel, die Biathleten haben geliebt, diese Super Mario-Intervention, habe ich einfach gesagt, stell dir vor, du hast diesen Super Mario-Stern und fühlst diesen Boost. Ja, also du leuchtest, du bist ganz unverwundbar und schnell.
Um nochmal extra Kraft
auszunehmen. Genau, wenn ich da nochmal den letzten Lauf habe und muss da gewinnen und so weiter, oder ich will einfach so schnell fahren, wie es geht, dann kann ich den aktivieren, diesen Stern. Das hat denen total gefallen. Dann habe ich den auch in der Studie getestet, habe auch gesehen, dass er wirklich die Kraft vergrößert hat. Also das ist total spannend, was einfach geht. Und das ist mentale Kraft, die sich auf den Körper auswirkt.
Wo ich gerade nur hängen geblieben bin, weil du sagst ja, die sind dann entspannter. Ist es nicht so im Leistungssport, dass nicht auch eine gewisse Aggression wichtig ist, um auch den Gegner, ich sag jetzt mal platt, auch platt zu machen?
Also vielleicht redest du jetzt eher von sowas wie Boxen oder so. Das hatte ich jetzt noch nicht, aber also alles, was ich mache.
Na, im Handball ja auch. Ich habe ja einfach eine gegnerische Mannschaft.
Aber, weißt du, was ich mache zum Beispiel? Ich mache das dann so, dass die gehen entspannt rein. Das heißt, ich bin einfach offen, ich bin flexibel. Das ist super wichtig in jeder Art von Sport. Das heißt, ich kann reagieren auf alles, was passiert. Und das war auch ein wichtiger Teil der Suggestionen, dass ich gesagt habe, wenn dein Gegner zum Beispiel einen Punkt macht oder mir den Ball wegnimmt, dann ist das für mich also Lessons learned. Also warum ist das jetzt passiert? Und dann abhaken, weitermachen und sogar mich inspirieren lassen von diesem gelungenen Spielzug meiner Gegner. Also was für eine tolle Gelegenheit, dass ich von solchen Leuten jetzt lernen kann, dass ich überhaupt in so einer Liga spiele, wo ich mit solchen Gegnern spiele. Also alles positiv bewerten einfach, was passiert, und dann kann ich daraus lernen.
Also da wieder auch bewusst machen, ist dann wirklich so ein Schlüssel. Weil eine Frage gerade so häufig von den SWR1-Hörerinnen und Hörern reinkommt, beispielsweise von Sonja aus Stuttgart oder von Annette, und es gibt noch einige andere, die wirklich sagen, wie finde ich denn jemand Gutes, der Hypnose macht? Auf was sollte ich achten? Was darf denn eine Hypnose kosten? Ich hatte mal eine Sitzung wegen Autofahren, schreibt Annette hier, und Angst vor der Autobahn. Leider war das gar nicht erfolgreich. Mhm. Oder Sonja schreibt, also es hat überhaupt nicht gut funktioniert. Mhm. Was kannst du da sagen?
Ja, das ist eine Frage, die kriege ich auch öfter. Und ehrlich gesagt, nachdem ich jetzt einige Erfahrungen gemacht habe, empfehle ich echt niemand mehr, weil also ich kann es nicht garantieren, und es ist wirklich, wie ich ja schon gesagt habe, eine sehr, sehr starke, effiziente Methode. Wie ein scharfes Schwert sollte halt in die richtigen Hände kommen. Ja. Und auch ich wäre super, super wählerisch, mit wem ich da arbeite, auch als Patient. Deswegen finde ich das eine sehr gesunde Art zu sagen, hey, irgendwas passt da nicht. Ja. Und ist auch zu Recht so, weil es ist auch leider nicht besonders geschützt, dieser Begriff. Jeder kann ohne viel Hürden einfach sich nennen Hypnosetherapeut. Und da bin ich eben einfach sehr skeptisch, weil ich auch schon Erlebnisberichte von Patienten gehört habe, die mich wirklich ein bisschen zweifeln lassen an dem, was da so gemacht wird.
Kann ich nicht aufgrund einer Expertise, wer was als medizinischen Hintergrund gemacht hat, erkennen, das könnte funktionieren?
Das ist natürlich eine Sache, die ich auch immer empfehle. So, wenn ich jetzt was Medizinisches oder Psychologisches, dann sollte der halt vielleicht Medizin oder Psychologie studiert haben, was immer hilfreich ist, ist aber auch keine Garantie. Ich finde es super schwierig, und was ich dann auch immer sage, also super wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und das ist, was ich immer sage, also nicht jeder kann hypnotisieren, und die Leute, die es können, sind natürliche Vertrauenspersonen. Zum Beispiel gestern wieder bin ich in Stuttgart, steigt einer ein und fragt mich halt mit so einem, du siehst schon diesen Blick so, ist das jetzt die richtige U-Bahn?
Ja.
Und ich meine, jeder weiß, ich bin hier mit Koffer, keine Ahnung, ja. ich weiß doch selber nicht. Und ich wusste aber, dass das die richtige ist, weil er mir den Ort gesagt hat, wo er hin will.
Ja.
Und einfach genau diese Erlebnisse habe ich so oft, dass Leute einfach so sagen, egal, die kennen mich nicht, die wissen gar nichts über mich und die wählen mich von 100.000 Leuten aus, denen sie fragen, ob das jetzt richtig ist oder wo sie hin müssen oder...
Wie ist es denn? Gibt es überhaupt viele Angebote in Sachen therapeutischer Hypnose?
Naja, es gibt schon. Also, weil das ist ja auch ein Thema, was viele interessiert. Und da kann man natürlich auch viele ansprechen und abholen. Und dann gibt es da verschiedene Angebote. Ich sage halt, also was sicher ist, ist der Hypnose, wenn die gut gemacht ist, ist super effizient, braucht wenige Sitzungen. Also ich mache teilweise eine Sitzung nur. Und dann ist es auch okay, wenn die teuer ist, finde ich, weil die halt wirklich was bringt. So. Ja. Das ist auch für mich richtig viel Arbeit. Aber das ist dann richtig effizient und deswegen, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, bei einer anderen Therapie brauche ich 40 Sitzungen oder wie auch immer, oder das hilft gar nicht, ja, das ist so total frustrierend, dann ist es halt so, wenn man das dann in Balance setzt, ist sozusagen dann...
Wie definierst du teuer für dich? In Zahlen?
Ja, so 300 Euro die Stunde,
Das sollte man dann auf jeden Fall einplanen.
Ist sozusagen, dafür, dass es dann auch wirkt, finde ich schon angemessen.
Ja, dann gibt es Gründe, warum Menschen zu Hypnose kommen. Du hast eben mal gesagt, ja, es ist wichtig, so früh wie möglich zu kommen. Jetzt haben wir gesellschaftlich so ein Thema, was immer wieder zu hören ist, die Menschen auch in jungen Jahren sind einsam. Ist das ein Thema, wo Hypnose helfen kann?
Ja, das war ganz interessant. Also ich habe ja ganz viele Studien gemacht, auch während Corona und davor und immer mit eben dieser studentischen Stichprobe, die ich ja natürlich immer habe, wenn ich an der Uni Forschung mache. Und die waren so wahnsinnig bedürftig nach dieser Zuwendung, nach dem allen, was Hypnose eben auch bietet, dass jemand sich so mit dir auseinandersetzt, nur auf dich also eingeht. Und ich bei mir ist auch wirklich, ich vergesse mich selbst, weil ich bin so bei der anderen Person. Teilweise habe ich auch so Eingebungen, dass ich quasi Gedanken lesen kann, was natürlich auch, also ich würde es nicht sagen, dass ich...
Klingt ein bisschen spooky.
Ja, es klingt spooky, aber es sind manchmal so Sachen, wo ich denke, woher wusste ich das jetzt? Und auf einmal passiert das und ich spreche es halt aus, weil ich mir das jetzt angewöhnt habe, weil meistens passt es halt voll, obwohl ich denke, was für ein verrückter Gedanke, aber ich spreche jetzt aus.
Hast du ein Beispiel?
Ja, genau. Letzte Woche hatte ich eine Patientin und es ging darum, also sie will mehr Grenzen setzen in ihrem Leben und dann sage ich halt immer, was muss da geschützt werden? Und dann haben wir da so einen schönen Garten entworfen, der eben sehr schützenswert ist. Und dann habe ich gesagt, ja, zum Beispiel irgendwie, da könnte eine Skulptur stehen von Niki de Saint-Phalle. Und sie, genau da war ich, in dem Tarotgarten in der Toskana vor einem Monat. Und das hat mich so beeindruckt. Und ich dachte so, wow, woher wussten Sie das? Ich wusste es nicht. Ich habe einfach Niki de Saint-Phalle gesehen in meinen Gedanken und dachte, okay, ich spreche es jetzt aus.
Ja.
Und das hat halt voll getroffen. Und da, ab dem Punkt ist die Sitzung halt total, also sie hat nur noch geliefert. Und ich, für mich war es super einfach dann. Also total schön, weil sie halt auch sich so auch gesehen fühlt, weil ich das auf einmal so, ja.
Das scheint ja das grundlegende Thema hinter der Einsamkeit zu sehen, dass sich die Menschen nicht mehr gesehen und abgeholt fühlen.
Trotzdem. Und auch im persönlichen Kontakt, das wird niemals ersetzt werden durch irgendwas anderes. Also wirklich, ich sage immer hier, auch junge Leute schreiben so gerne immer nur Nachrichten, so, nee, trefft euch, es ist nichts, was das ersetzen könnte. Ihr braucht direktes Feedback und wir kriegen so viel mehr Input. Also, alleine, was ich sehe, was ich fühle und das auch zu schulen, das ist so wichtig, auch in diesem jungen Alter, dass man da sozusagen diese sozialen Fähigkeiten einfach entwickelt. Und die kann ich nicht am Handy, kann ich nicht.
Es gibt ja häufig Menschen, die verzweifelt sind, weil sie in so einer Situation feststecken. Kann Hypnose auch da helfen?
Ja, natürlich. Das ist der typische Zustand eines Patienten, wenn der halt, natürlich kommt er leider nicht sehr früh, sondern erst, wenn da eben schon, wir nennen es so ein Stuck State, also ein Zustand, in dem man so wie so eingefroren ist, nur noch eine Reaktionsmöglichkeit. Also man hat so seine ganzen Möglichkeiten so stark beschnitten, nur noch so einen Tunnelblick und dann macht man nur noch die eine Sache, egal jetzt in welcher Hinsicht. Und das ist so ein ganz, ganz grundsätzliches Vorgehen, dass ich daraus befreie wieder. Also einfach rausgehen, wieder einen Schritt zurück, alles aufmachen, die Möglichkeiten aufmachen. Und das ist einfach so, ich liebe das, einfach den Leuten zu zeigen, du kannst so viel mehr, du hast so viel mehr zu bieten und auch einfach dieses Gefühl der Freiheit, der Weite, der Leichtigkeit, das ist genau das, was eben Hypnose kann. Und aus meiner Sicht eben keine andere Therapieform so eindrücklich, weil das ist ein Erlebnis. Du gehst in Hypnose und erlebst das. Du erlebst diese Leichtigkeit. Auf einmal fällt dieses Gewicht ab, was du mit dir rumschleppst, was ja auch einen Grund hat. Aber dann auch zu sagen, hey, ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt, der Körper merkt sich das und dann sucht er danach weiterhin im Leben. Wann kann ich mich wieder so fühlen? Es war toll. Und dann ab dem Moment, wo ich da aufmache, den Möglichkeitsraum aufmache, sucht sich das System den besten Weg raus. Weil der jetzige war es nicht. So, den hat er aber, er durfte nicht rechts und links abweichen, weil du ihn nicht gelassen hast.
Ja. Jetzt schreibt uns Micha, können die Beschwerden bei Wechseljahre gemildert werden? Leiden doch sehr viele drunter. Ist ja nett, dass ein Mann schreibt, aber Männer haben ja auch Wechseljahre.
Ja, auf jeden Fall. Also ich ehrlich gesagt, es gibt eigentlich nichts, wo es nicht hilft. Also es hilft überall, weil viele, viele Störungsbilder einfach auch mit einer großen Belastung und Leidensdruck einhergehen und Stress natürlich. Und den kann ich sehr, sehr gut mildern. Und dann eben gehe ich ja immer ganzheitlich vor. Also ich würde auch nie sagen, ich behandle jetzt nur dies oder nur das, sondern ich schaue mir die ganze Person an und gehe dann halt sehr, sehr individuell vor. Also ich weiß nie vorher genau, was passieren wird. Das ist für mich auch total spannend. Ich bin jedes Mal, also ich lerne so viel auch von meinen Patienten. Ich liebe diese Arbeit, weil es einfach so jeden Tag neu, jeden Tag besonders und auch diese Momente, wie letztes Mal mit dieser Erleuchtung, die dann so passiert, auch bei mir selber, ja.
Mhm. Nur es gibt ja dann auch Fälle, wo man sagt, okay, da braucht man andere klassische Medizin. Beispiel gebrochene Arme.
Ja,
der muss halt dann natürlich einfach verheilen.
Aber ich finde, eigentlich ist es, also das ist ja, was auch viele andere Leute sagen, dass es diese Fokussierung auf diesen Körper eigentlich nicht gesund ist. Und viele Patienten sind es so gewöhnt, dass man sie auf Symptome reduziert, dass man auf den Körper reduziert. Aber der Körper ist ja nur ein Spiegel des ganzen Systems. So. Und ich sage halt auch immer, wir müssen das ernst nehmen, was da ist. Aber es, zum Beispiel ist es auch so interessant, Leute, wenn zum Beispiel einen Unfall haben. Die fallen jetzt heute von der Leiter. Warum fallen sie nicht irgendwann vorher von der Leiter, die sie schon 100.000 Mal hochgestiegen sind? Ja, also das hat meistens auch irgendwo einen Hintergrund. Ja, ich sage jetzt nicht, dass alles irgendwie super, also dass man jetzt überall auch irgendwie sich selber...
Das klingt sonst esoterisch.
Nee, ist es nicht esoterisch, sondern der Körper ist ein ganzes System und die Sachen passieren nicht einfach so, sozusagen. Und deswegen finde ich jedes Symptom wichtig zu betrachten, aber ich würde es nicht nur auf der körperlichen Ebene behandeln, das ist wichtig. Und viele kommen eben so und bringen da ihre Krankenakte mit oder was weiß ich und das brauche ich alles nicht, weil ich sozusagen die ganzheitliche, also den ganzen Menschen sehe.
Wann gibt es denn bei dir mal eine Situation, dass du sagst, an der Stelle muss ich sie leider wieder nach Hause schicken, da bin ich nicht die Richtige für?
Also wenn es zum Beispiel ein akuter Missbrauch mit Gefahrensituationen, dass diese Person zum Beispiel noch rumläuft und dann muss die einfach Sicherheit kriegen. Da kann ich nicht in Hypnose sagen, hey, alles gut, du bist am sicheren Ort.
Ja.
Die braucht jetzt wirklich quasi Hilfe. So. Mhm. Und wenn die Situation geklärt ist, kann ich was machen.
Ja.
Also ganz akute Situation.
Wie ist das denn eigentlich? Das fragen sich so viele Menschen, dann in diesem Zustand in der Hypnose zu sein. Wie lässt sich das beschreiben?
Es ist einfach erstmal wunderschön. Also ich liebe das. Leider bin ich nicht so häufig in Hypnose, weil ich das
eher anleite. Du machst es halt selber bei den anderen.
Aber genau. Ich war natürlich auch schon selbst und ich finde das also so schön, was da passiert. Auch irgendwie wie so eine Bühne, die aufgemacht wird und bespielt wird halt von deinem Unterbewusstsein, was ja ein Teil von dir ist. Also das ist ja alles gut, ja, also kannst du alles auf die Bühne lassen, kannst du alles mal rauslassen und dann zeigen sich auch total spannende Sachen. Also Dinge lösen sich, Sachen kommen, die du gar nicht wusstest, dass die kommen. Also
wie gehst du denn dann vor, wenn jetzt eine Klientin bei dir ist? Was sind dann die ersten Schritte?
Naja, zuerst muss ich ja erstmal rausfinden, was ist los. Also wir haben ein sehr intensives Vorgespräch, das kann schon mal 1-2 Stunden gehen oder ja 1,5 so. Ich mache immer so 3-Stunden-Sitzungen. Und dann, also wenn wir das alles quasi rauskristallisiert, manche haben auch erstmal noch so einen kleinen, wie so ein kleiner Panzer, wo ich erstmal Vertrauen sozusagen aufbauen muss, dass der dann auch gelüftet wird. Und dann merke ich schon, okay, jetzt sind wir am innersten Kern des Ganzen. Und wenn ich das dann alles habe, ich habe natürlich auch schon Ideen, so innere Bilder entwickelt, die man dann nutzen kann. Ich bespreche das alles und dann, wenn wir in Hypnose gehen und ich arbeite mit einer tiefen Hypnose, das heißt also, die sind wirklich dann Augen zu, weg, die reden nicht mehr mit mir. Ich sehe schon an dem Körper, was er macht, aber da ist keine Interaktion sozusagen in der Form mehr. Und die können voll reingehen. Ich arbeite auch viel mit Zählen, das hast du ja auch gesehen bei der Veranstaltung, dass ich dann... Also,
so ein Countdown.
Wie so ein Countdown, ja. Ich zähle die da rein und auf verschiedene andere, also auf Atem achten und so weiter, den Körper in diese Ruhephase bringen, auch ihn lassen, also loslassen ist ein ganz wichtiges Ziel bei Hypnose.
Genau, damit haben wir viel im Problem.
Ja, und das ist so heilsam. Alleine, das finde ich ja so toll, bei Hypnose ist ja an sich schon genau diese Erfahrung, die ich ja haben will. Also bei allen Leuten, die kommen, ist einfach dieses Loslassen, wenn sie das fühlen und erleben, ist einfach so heilsam, egal was ich dann inhaltlich mache. Also der Zustand passt perfekt zu dem, was ich machen will. Und dann mache ich die Sachen, die wir natürlich auch vorher besprochen haben, manchmal intuitiv auch noch zusätzliche Dinge, die auch helfen und dann sozusagen, ich sehe halt auch, was passiert. Manchmal wird auch geweint. Also das sind aber sehr schöne Zustände. Also da löst sich was. Ja, so könnte man es sagen. Da löst sich was.
Wie lange dauert dieser Zustand der Hypnose dann?
Also solange ich ihn halt halte. Ich mache es meistens so ungefähr 40 Minuten. Und dann hole ich die Person wieder raus. Und dann ist immer so toll. Also ich liebe diesen Moment, wenn die Leute rauskommen und dann diese Augen so, oh mein Gott, was war das?
Ja, das ist ja die Frage. Haben das denn die Menschen wirklich, können sich dran erinnern?
Ja. Also teilweise können sie sich nicht so erinnern. Dann waren es eher so Farben und Formen. Und ich hatte auch schon mal einen Patienten, der hat alles haptisch erlebt. Der war also auch Künstler. Der hat alles irgendwie wie Oberflächen, ich kann es gar nicht sagen, so, das war wie Wachs, das war wie dies, das. Ja. Also jeder hat da so seine Art der Wahrnehmung und auch wie man es versprachlicht. Also es ist sehr schwierig, dieses auszudrücken, was man da erlebt. Deswegen sage ich immer, erleb's einfach, weil ich kann es nicht beschreiben.
Was wäre denn am nächsten dran, um es mit Worten zu beschreiben? Vielleicht eine Art Traum?
Ja, so wie ich vorhin gesagt habe, also es ist auch ein bisschen wie so im Kino sein, sich voll in diesen Film konzentrieren, was aber natürlich... Es ist mehr als das. Oder auch eben dieses kurz vorm Einschlafen oder eben auch in so einer Leistungssituation, wo ich total fokussiert bin oder irgendwas, was sie gemacht haben. Sie haben voll die Zeit vergessen. Sie haben gar nicht gemerkt, irgendwie heiß, kalt, Hunger, Durst. Also es war alles egal, weil ihr Körper einfach gemacht hat. So, das sind natürliche Trancezustände. Und in der Hypnose ist es halt auch noch zusätzlich ruhig, geschützt. Ja. Da ist jemand, der ist gut zu dir, dem vertraust du. Und das ist einfach ein ganz tolles Gefühl des Loslassens, sich fallen lassens.
Und kann ja sein, dass man sagt, okay, das war ein tolles Gefühl und jetzt gehe ich wieder raus, aber hat keinen Effekt gehabt. Welchen Effekt schildern dir die Menschen dann?
Das ist schon ein Gamechanger einfach, weil mein Körper auf einmal etwas fühlt, was ja auch das Ziel schon mit beinhaltet. Also oft ist es ja eben genau so ein Loslassen, anders machen. Und es ist so toll, da kommen manchmal Leute rein, die so ganz belastet sind. Und nur negativ und bis ich sie erstmal positiv bringe und dann, was wäre das Ziel? Und dann nach der Hypnose auf einmal reden die wie eine andere Person, die so, okay, ich gehe jetzt raus, ich mache dies, das, das mache ich zuerst und ich kann es gar nicht erwarten, ich bin voller Tatendrang. Ist das die gleiche Person? Wie krass. Ja. Also, und das ist eben so schön zu sehen, was da los ist. Und das ist alles, ich sage immer, das kommt aus ihnen raus. Ich habe das bloß so quasi
angestoßen.
Rausgeholt. Ja.
Wie ist es denn eigentlich in deinem Leben gewesen? Wann ist dir Hypnose zum ersten Mal begegnet?
Ja, das ist sehr interessant. Also auch eine total zufällige, aber im Nachhinein doch sehr sinnvolle Sache. Und zwar war ich auf einer Konferenz, habe ein ganz anderes Forschungsprojekt von mir vorgestellt, das mit meiner Doktorarbeit auch zu tun hatte. Und dann kam auf einmal mein damaliger Chef daher und der war sozusagen auch der Vater dieses einen Messdings, was ich da gemessen habe im EEG. Und ich dachte, vielleicht interessiert er sich dafür. Nee, habe ich gemerkt, irgendwie nicht.
Ja.
Und dann hat er gemeint, ja, ich habe ein Projekt zum Thema Hypnose. Ich möchte, dass Sie das machen. Und ich so, hä, wieso ich? Ich habe doch keine Ahnung von Hypnose. Und er so, Sie sind die Richtige dafür. Und das war irgendwie so ein Schlüsselmoment, weil ich dachte, wow. Also ich wusste, ich habe schon immer gemerkt, der hat mich irgendwie auf dem Schirm. Der sieht irgendwie mein Potenzial, aber ich dachte eher so auf dieser elektrophysiologischen Messebene und nicht Hypnose. Und dann dachte ich, irgendwie, ich will es ausprobieren. Und dann habe ich selber bei einer, die Mutter von einem Freund von mir hat das bei mir so ein bisschen, aber ehrlich gesagt, sie hat so einen Text vorgelesen. Das war jetzt nicht so mega krass, aber auf jeden Fall war es meine erste hypnoseartige Erfahrung. Und dann habe ich danach erst kapiert, dass das eigentlich schon voll in meinem Leben drin war. Also nachdem ich jetzt das benannt habe, also Hypnose ist ja ein Wort, was irgendwie festgelegt ist, aber die Sache selbst ist ja da schon längst da.
So. Beispiele, wo es in deinem Leben schon drin war?
Ja, zum Beispiel habe ich ganz viel im Orchester gespielt. Ich spiele Querflöte und einfach dieses Erlebnis, dieses kollektive Musik machen. Und das war, ich dachte so, das ist wie Drogen nehmen oder keine Ahnung, was ist das? Also das ist, fühlt sich
einfach
so toll.
Diese Gänsehautmomente.
Es fühlt sich so toll an. Und da hatte ich auch schon ich sammle auch so schöne auch Erlebnisse, die ich auch immer wieder nutze. Eins davon war auch so ein Konzert, was ich gespielt habe. Und auf einmal hat sich das verselbstständigt, eben genau, was ich vorhin gesagt habe. Auf einmal, es hat gespielt. Ich habe einfach nur es gemacht und es war ganz automatisch und es war super, super gut. Alle haben es auch gemerkt und haben gesagt, was war denn das heute für ein Konzert? Ich so, ja, ich weiß nicht. Es ist einfach so gegangen, ja. Einfach so, ich habe nichts gemacht.
Und nochmal zurück zu dem Professor, der dich mit der Aufgabe betraut hat und das Potenzial in dir gesehen hat, das du jetzt nutzen kannst.
Ja.
Im Grunde ist ja das, was du jetzt mit deinen Klientinnen und Klienten machst. Du siehst etwas in ihnen und wächst die Ressourcen. Das ist daraus entstanden, oder?
Ja, und ich liebe das. Und das hatte ich, hatte das auch gefühlt, weil ich ja gesagt habe, eigentlich immer schon. Ich habe immer so, ich habe schon so viele Orte gesehen. Ich habe ganz an vielen Orten studiert und promoviert und so weiter. Und immer so Leute gesehen und dachte so, boah, du hast so Potenzial und ich hätte so Lust, den Auftrag von dir zu kriegen, das zu wecken. Aber das ist ja bei Freundschaften auch, man darf ja nicht ohne Auftrag das machen.
Ja.
Und jetzt habe ich den Auftrag, wie toll, jetzt kann ich es endlich machen. Und das ist einfach so ein tolles Gefühl und ich habe das Gefühl, ich genau das Richtige, wo ich mich halt, also wo ich einfach den besten Beitrag leisten kann zu dieser Welt.
Was würdest du dir denn wünschen von Forschungsseite oder von Bedingungen her für Hypnose, dass es noch besser vielleicht eingesetzt werden kann?
Also das war früher auch meine Herangehensweise, dass ich sage, okay, wir müssen noch bessere Forschung machen, damit es auch irgendwann von der Krankenkasse bezahlt wird, weil die Effekte sind ja so toll.
Fragen auch viele Hörerinnen und Hörer.
Ich weiß, also das wäre natürlich sinnvoll, aber es ist so, ich hab auch sehr viel Forschung gemacht, aber dieses Brett ist einfach sehr dick und ich sehe einfach, dass ich mehr bewirken kann in dieser Einzeltherapie, die ich jetzt mache. Und ich habe auch noch andere Projekte, wo ich auch weiter, ich forsche auch weiterhin und so weiter, aber ich bin jetzt selbstständig und nicht mehr in diesem System, wo man ja auch am Ende auf ganz, ganz wenige Professuren dann hinläuft, die auch ehrlich gesagt auch nicht so befriedigend sind, wie ich das immer mir vorgestellt habe. Und jetzt habe ich einfach quasi mein Setting geändert, sodass ich es viel besser ausleben kann.
Kannst du denn den Hörerinnen und Hörern, die nach der Krankenkasse fragen, ob es da nicht irgendwann Lösungen geben könnte, dass das mal übernommen wird? Kannst du denen irgendetwas sagen, eine Einschätzung geben?
Tja, aktuell ist es leider nicht der Fall. Und natürlich, wenn sie privat versichert sind, kann man nachfragen. Aber also ich würde sagen, kümmern Sie sich generell, also einfach dieses Mentalitätsding von wegen, der Staat sorgt für mich, es ist leider eben, du musst selber schauen, ja, und du musst selber finden, was für dich passt und das dir auch gönnen. Es war jetzt auch, haben wir vorhin gesagt, dieses Thema, es darf mir gut gehen, ich darf das mir gönnen. Ja. Und viele haben zum Beispiel, ich hatte jetzt auch letzte Woche eine, die sagte, sie verfolgt mich schon so lange, auch irgendwie auf Social Media und so weiter. Und jetzt gönnt sie sich die Sitzung, was ich auch voll schön finde. Aber ich denke mir so, erst jetzt, so kannst du schon viel früher machen können. Aber
ja, weil viele dann auch so einen inneren Kritiker vielleicht haben, so eine Stimme dabei. Und kann ich mir das erlauben? Kostenfrage gehört dann natürlich auch dazu. Gut. Also immer dieses Abwägen.
Aber ich glaube, das ist ganz interessant. Manche schicken ihre Kinder und da ist es keine Frage. Das ist so, mein Kind hat alles verdient, was ihm gut gehen lässt. Für mich selber, habe ich das verdient? Darf ich das überhaupt? Das finde ich so schade, weil wir sind für uns selber die wichtigste Person, der beste Freund, sozusagen das Fahrzeug, mit dem wir in der Welt herumfahren, sozusagen.
Ja.
Also kümmere dich darum, und du darfst das. Und es steht dir auch zu, dass es dir gut geht.
Unsere Zeit ist leider um. Da wäre noch viel zu sagen. Danke erstmal für deinen Besuch heute Vormittag in SWR 1 Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.